Hallo, liebe Freunde von Was mit Rock und Vinyl. Hier spricht euer Moderator Hank und ich bin mal wieder zu Gast in den heiligen Studios bei unserem Freund Raoul, den ich hiermit begrüßen möchte.
Ja, hallo.
Hallo Raoul, wie geht's dir? Wir haben uns ewig nicht gesehen. Ich glaube, eine Woche ist es her, oder?
Ja, fast. Ja, nein, schön, dass wir wieder was zusammen machen. Freut mich sehr.
Und zwar, mir ist was ganz Merkwürdiges passiert, Raoul. Und zwar, ich habe neulich mein Auto aufgeräumt. Das war wieder dringend notwendig. Sieht manchmal ein bisschen aus wie bei Hempels unterm Sofa. Und da fiel mir eine CD in die Hand, die irgendwie unter dem Sitz gelandet war. Und diese CD hatte den Titel Die größten Hits des Britpop oder so ähnlich. Also es geht um eine Compilation von Britpop-Hits. Und dazu muss ich dann gleich sagen, Raoul, da musst du mir jetzt wirklich helfen, weil das Genre Britpop ist für mich eher unbekanntes Land.
Ein Buch mit 7 Siegeln?
Nicht mal das, sondern eher einfach nur ein Buch, was ich nicht gelesen habe. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, die Ära des Britpop ist nicht mein Kerngebiet und ich kenne mich auch wirklich nicht so besonders gut aus. Natürlich kenne ich Bands und Songs aus der Zeit, also Blur und Oasis und Pulp, das sagt mir schon was. Tatsache ist aber, dass ich zu der Zeit, also in den 90ern, mich relativ wenig mit Musik beschäftigt habe, weil ich durch private und berufliche Dinge viel zu sehr abgelenkt war, um mich damit zu beschäftigen. Kenne natürlich die Hits teilweise aus der Zeit, aber ich bin da wirklich kein Experte. Und jetzt habe ich mir aber dann diese CD einfach mal angehört. Und neben den üblichen Hits wie Wonderwall und Creep und was man da so kennt, gab es dann eben noch ein paar Beiträge von Bands, von denen ich vorher noch nie irgendwas gehört habe. Und die gefielen mir aber ganz gut. Und da habe ich heute 3 Stück mitgebracht und würde gerne deine Meinung dazu wissen.
Ja, sehr schön, sehr spannend. Ich habe auch 2 Stücke mitgebracht. Nicht zum Thema Britpop, zu einem anderen Thema. Und dann können wir ja sowas wie Songs aus der Hüfte machen. Das haben wir ja ein paar Mal schon gemacht.
Wir schießen aus der Hüfte.
Wir schießen aus der Hüfte und mal gucken, wie der andere reagiert.
Und machen keine Gefangenen.
Nein.
Ja, wie der andere reagiert. Schön. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sogar gleich starten mit einer Band, von der ich schwöre dir, Raoul, vorher noch nie irgendwas gehört habe. Wahrscheinlich werde ich jetzt von Britpop Fans mit Teer und Feder gejagt.
Ich werde dich beschützen.
Okay. Es handelt sich um die Band Supergrass.
Du hast noch nie was von Supergrass gehört, das gibt's ja nicht.
Alles fein, alles gut.
Ich habe von dieser Band vorher nichts gehört und habe dann auf der CD einen Titel entdeckt, der mir gut gefallen hat. Mhm. Hab dann tatsächlich auch mal ein bisschen drüber gelesen. Also wir reden da über eine britische Rockband aus Oxford, die in den 90ern aus der Band The Jennifers entstanden ist, die mir genauso wenig sagen und die sich aber 2010 aufgelöst haben. Und die haben 95 haben die ihr Debütalbum rausgebracht. I Shoot Coco heißt das und darauf befindet sich dieses Stück, was mir so gut gefallen hat. Und ja, was sollen wir lange reden? Hören wir mal rein, oder?
Gerne, ja.
Und zwar Alright von Supergrass.
We'll be right back.
bist am Tanzen.
Ja, was man bei mir so Tanzen nennt, aber kommt durchaus hin, ja. Kannte ich nicht.
Ja.
Finde ich aber gut.
Ja.
Kanntest du den?
Kannte ich. Also Supergrass ist ein mittelgroßer Player im Britpop gewesen. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe. Die haben mit ihrer, glaube ich, Debütalbum auch den größten Erfolg gehabt. Und ich glaube, das ist auch die bekannteste Single von diesem Album.
Ich denke, deshalb war sie auf diesem Sampler.
Eben. Und es ist ein toller Song. Nachgeborene werden uns jetzt angucken, wenn sie das könnten, und sagen, wo ist denn da, was ist denn das? Britpop, wo ist denn da der Britpop-Effekt?
Das wäre jetzt meine Frage, ne? An dich.
Ja, kann man.
Als ausgewiesener Britpop-Experte.
Ja, ausgewiesener. Wir haben auch schon mal was über Britpop gemacht, aber wenn man Blur nimmt, wenn man Pulp nimmt, wenn man Oasis nimmt, dann wird man feststellen, die drei Bands irgendwie unter einen Hut zu bekommen, unter einen Begriff, ist sehr schwierig. Und das geht hier bei Supergrass genauso. Es ist einfach nette, ich würde noch nicht mal sagen, dass es Rockmusik ist. Es ist Pop-Rock-Musik, sehr unterhaltsam, gute Refrain, geht sofort ab, sehr tanzbar. Auf jeden Fall damals ein großer Hit von Supergrass.
Die Kritik schreibt darüber, es ist eine Mischung aus fröhlichen Melodien, verspielten Texten und energiegeladener Musik, typisch für Britpop.
Das stand bestimmt in der Hör zu.
Nein, das war die Bäckerblume.
Sehr schön. Ja, aber toller Einstieg. Wir sind alle gut drauf jetzt. Ja, ich komme mit meinem ersten Song. Und zwar möchte ich gerne da anknüpfen, wo Stefan aufgehört hat mit seiner Folge. Das war die Folge 182.
Hat Stefan aufgehört?
Nein. Nein, nein. Im übertragenen Sinne hat er mit seiner Folge zu Serge Gainsbourg aufgehört. Mhm. Und zwar hat er dort einen Sampler vorgestellt, okay. Gainsbourg Revisited, mit ganz spannenden, tollen Titeln, Neuinterpretationen.
Ich meine, diese Folge auch gehört.
Genau, von Serge Gainsbourg. Und das hat mich nochmal auf das Thema Sampler gebracht. Da habe ich überlegt, ich habe mir den Sampler direkt am nächsten Tag gekauft, finde den ganz fantastisch und habe mir gesagt, was gibt es denn noch für tolle Sampler? Und dann bin ich auf zwei Sampler gestoßen, die ich heute gerne vorstellen möchte. Ich denke, der erste Sampler wird sofort dein Herz erfreuen. Ich werde zunächst, also da es ja bei Samplern sich um Tribut handelt, Coverversion, zuerst das Original vorspielen und dann in das Cover gehen.
Mhm.
So mache ich das immer, damit man so ein bisschen eine Ahnung hat, was da Außergewöhnliches passiert. Und zwar den Sampler, den ich dir vorspielen möchte, der ist 2021 erschienen auf Verve Records und er hat den Titel I'll Be Your Mirror, A Tribute to Velvet Underground, Ego. Und zwar ist das ein Sampler, der sich nur auf das Debütalbum von Velvet Underground bezieht. Und auf diesem, das bahnbrechende Debütalbum, ich glaube, wir haben ja schon oft genug dieses eine Bonmot über das Album gesagt. Jeder, der das Album gehört hat, hat eine Band gegründet. Ja, okay, ich weiß. Auch sonst war das Album nicht besonders erfolgreich, aber es ist eins der großen Rockalben.
Es war anfangs nicht erfolgreich.
Anfangs nicht erfolgreich, genau.
Später hat es sich verkauft wie geschnitten Brot.
Ja. Ja, und die 11 Originalsongs werden von verschiedenen Künstlern neu interpretiert, unter anderem Michael Stipe, dann haben wir Courtney Barnett, St. Vincent, Iggy Pop, Sharon van Etten, Kurt Weill, Thurston Moore, also wie man so merken kann, Creme de la Creme, der alternativen Rock. Und produziert ist das Album vom legendären Hal Willner. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist jemand, der unter anderem bekannt geworden ist, weil er viele skurrile und berühmte Tribute-Projekte verwirklicht hat. Mhm. Unter anderem eins zu Walt Disney-Filmmusik.
Mhm.
Und da hat der Jimmer was vorgespielt in der Folge 96. Da ließ er nämlich Tom Waits auftreten. Ich glaube, da warst du auch dabei. Mhm. Tom Waits hat dann einen Disney-Song gesungen. Also alles sehr skurril. Und dieser Hal Willner, der hat dieses jetzige Album auch, ich glaube, kurz vor seinem Tod sogar produziert.
Mhm.
Jetzt gucke ich mal, wie bin ich vorgegangen? Ich habe geschaut, was ist besonders originell, besonders skurril, besonders entfernt vom Original auf diesem Tribute-Album. Und diesen Song werde ich vorspielen. Und ich habe mich entschieden für All Tomorrow's Parties.
Mhm.
Von Lou Reed geschrieben. Es geht um eine tragische Figur aus der Andy Warhol Factory. Eine Frau, die auf allen möglichen Partys auftaucht, aber immer sehr unsicher ist und sich entfremdet fühlt. Nico, die berühmte Nico Päffgen, über die du ja auch schon mal erzählt hast.
Haben wir, glaube ich, singt, eine Sendung drüber.
Ja, genau, singt ihre unvergleichliche Stimme darüber. Lou Reed spielt Gitarre im sogenannten Ostrich-Tuning. Das heißt, alle Saiten sind auf denselben Ton gestimmt. Andy Warhol hat angeblich gesagt, das ist sein Lieblingstitel auf diesem Album. Stimmt das? Weißt du das?
Ja. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Sound von Velvet Underground sehr, sehr eigen war und sehr speziell. Und Mo Tucker, die Schlagzeugerin, ja im Stehen gespielt hat. Ich glaube, wir haben darüber schon gesprochen.
Genau. Ich habe diesen Song All Tomorrow's Parties, den ich gleich anspielen werde, kennengelernt. Nicht als Original, sondern von einer Coverversion einer meiner Lieblings-Post-New-Wave-Bands Japan.
Von Japan?
Ja, mit dem für mich unvergleichlichen David Sylvian als Sänger, einer meiner Lieblingssänger bis heute. Die haben eine typische New-Wave-Version gemacht, die auch sehr hörenswert ist. Aber was du gleich hören wirst, geht ganz andere Wege. Wir fangen erstmal an mit dem Original und hören rein in All Tomorrow's Parties.
Sehr gern.
Das muss reichen.
Ein Traum.
Ja, wir kennen es alle. Mhm. So, jetzt komme ich zum Cover und zwar von St. Vincent.
St. Vincent.
Kennst du? Schön. Bürgerlich Annie Erin Clark ist meiner Ansicht nach eine der spannendsten Indie-Rock, Alternative-Rock, Art-Rock-Musikerin.
Ganz viel mit David Byrne zusammengearbeitet.
Genau, hat mit David Byrne zusammengearbeitet. Ist eine ganz hervorragende Gitarristin auch. Hat, ich glaube, letztes Jahr war das 3 Grammys gewonnen. 3 Grammys letztes Jahr für Alternative-Rock. Ist das sensationell, was man immer von Grammys auch halten mag. Hat insgesamt also jetzt schon 6 Grammys auf ihrem Konto.
Da steht das Bad schon voll.
Ja, du hast es eben erwähnt, mit David Byrne und dein Liebling Taylor Swift, Dua Lipa und die uns, glaube ich, mehr sagen, Sleater Kinney, auch aus dem Indie-Rock-Bereich, ist Sachen gebracht und produziert. Und ja, und wenn du mich fragst, was ich von St. Vincent halte, halte ich es mit Stephen Wilson, ja unter anderem den Podcast The Album Years macht oder eben auch der Kopf ist von Porcupine Tree, der macht tausende Sachen, auch jetzt als Solo-Karriere immer wieder zu sehen und zu hören. Der hat vor kurzem gesagt, dass er Nick Cave für einen überragenden Künstler, tollen Künstler hält, der hat spannende Sachen gemacht, nur er mag ihn einfach nicht. Okay? Muss ich das auch sagen. Ich finde St. Vincent sehr enervieren, sehr anstrengend ihre Musik. Und sie arbeitet sehr viel mit Drumcomputern, da bin ich schon raus. Also ich brauche richtige, es sei denn, man macht von vornherein wie Kraftwerk elektronische Musik, aber das macht sie eigentlich nicht. Ihre Musik ist so ein Zwitter. Deswegen bin ich nicht der größte St. Vincent-Fan.
Sisters of Mercy, die mit ihrem Drumcomputer.
Ich weiß, die hast du hier auch schon vorgestellt. Genau. Ja, ihre Version, da macht sie zusammen was mit Thomas Bartlett, auch bekannt unter dem Künstlernamen Dove Man, auch eine große Figur im Indie- und Avantgarde-Bereich der USA in den letzten 20 Jahren, hat was mit Yoko Ono gemacht, Florence and the Machine, Sufjan Stevens oder auch Rufus Wainwright, also wohl auch eine große Nummer, ich kannte den Namen nicht, aber jetzt kenne ich ihn. Jetzt hören wir erstmal in die Version der beiden rein.
Bin gespannt.
All Tomorrow's Parties. Mhm.
And what costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties?
A hand-me-down dress from who knows where.
A hand-me-down dress from who knows where.
To all tomorrow's parties.
And where will she go? And what shall she do when midnight comes around? She'll turn once more to Sunday's clown
and cry behind the door.
Thank you. days. White silks and linens of yesterday's
guests. Jetzt habe ich dich, hä?
Wie man es nimmt.
Sag mal was.
Ja, also holt mich nicht ab, muss ich gleich sagen. Kann ich nicht so viel mit anfangen. Also es erinnert mich im weiteren Sinne an Laurie Anderson mit ihren Sound-Collagen, was mir aber ad hoc wesentlich besser gefällt, also Laurie Anderson. Hier habe ich All Tomorrow's Party im Prinzip nicht erkannt. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich glaube, die Platte, ich kaufe sie mir nicht. Also
es ist ja nur ein Titel auf diesem Sampler.
Gut, aber ja. Man hat immer nur eine Möglichkeit, einen ersten guten Eindruck zu machen. Okay, und ja. Ich weiß nicht, also kann ich jetzt so rein gar nichts zu sagen. Das ist Kunst natürlich in ihrer Form, wie sie dargeboten wird. Aber gerade das Original ist für mich so, das ist so ein ikonisches Ding. Aber er wird Underground und Nico, also tut mir leid. Also das... Nee.
Da bin ich dir auf die Füße getreten. Ja, kann es ja gut verstehen. Ich kann ja auch nicht sagen, dass ich das jetzt dass
das
ich
wäre
das gut
meine
finde,
Frage. Ne?
Nein, aber ich finde es super spannend. Das ist der einzige Titel, der vollkommen rausfällt aus diesem Album.
So.
Die haben da wirklich komplett was anderes gemacht draus. Und da stellt sich manchmal die Frage... Ich sag ja immer, ein gutes Cover ist ein Cover, was möglichst wenig mit dem Original zu tun hat. Hier könnte man vielleicht sagen, da haben sie den Bogen überspannt.
Ich weiß nicht, ob ich das kann ich nicht so unterschreiben, Raoul. Möglichst wenig mit dem Original zu tun hat, würde ich nicht sagen. Es soll schon mit dem Original zu tun haben. Ich will auch das Original erkennen. Aber ich möchte, dass der Vortragende etwas Eigenes daraus kreiert, ohne dass ich den Eindruck habe, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Was soll das sein?
Ja, also, ne? Ja, ist gut, ja. Ja. Das war mein erster Wurf.
Sehr schön, sehr schön.
Bitte, du kommst wieder dran.
Dann kommen wir jetzt zurück zu meiner gefundenen CD Britpop-Hits oder die größten Erfolge oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie sie heißt, liegt in meinem Auto rum. Wie gesagt, es geht um sogenannten Britpop und da komme ich jetzt zu einer Band, bei der ich glaube, dass sie gar kein Britpop sein kann oder nicht ist. Du wirst mich wahrscheinlich eines Besseren belehren, wenn du sie gehört hast. Ich frage mich, wie kam dieses Stück auf diese Compilation? Es geht um eine Band mit dem Namen The High Llamas. The High Llamas. Mal gehört?
Ja, klar.
Kennst du?
Ja, klar, kenne ich, aber das hat mit Britpop überhaupt nichts zu tun. Die machen hauptsächlich Instrumentalmusik, so ein bisschen Beach Boys inspiriert. Also so kenne ich sie. Ja.
Darauf will ich hinaus. Ich habe es auch nicht verstanden. Also es ist wohl weniger eine Band als ein Musikprojekt von dem irisch-englischen Gitarristen Sean O'Hagan betrieben, der vorher die Gruppe Micro Disney hatte, von der ich auch noch nie was gehört habe. Die Kritik schreibt dazu, es besteht eine klangliche Nähe zu Easy Listening und Kitsch-Musik. Kritiker werten den betont sentimentalen und schnulzigen Sound als Fahrstuhlmusik ab. So, lange Rede, ne? Aber ich habe das Stück gehört auf dieser angeblichen Britpop-CD und es hat mir gefallen. Aber es hat mir vor allen Dingen gefallen, weil es gesangsmäßig mich an eine Band erinnert hat, an eine große Band und auch eine deiner Lieblingsbands, mein lieber Raoul.
XTC?
Steely Dan? Eine andere.
Oh,
okay. Ich komm gleich drauf. Hörst dir an und du wirst sofort, du wirst mir sofort sagen, welche Band ich meine. Und zwar von den High Llamas, der Titel Checking In, Checking Out von dem Album Gideon Gay von 1994.
Checking in and checking out. Why be shy when you can kick the can?
Welche Band, Raoul?
Bisschen Beatles?
Ich würde noch was anderes sagen.
Bisschen Eagles?
Noch was anderes.
Jetzt musst du mir helfen.
Ja, für mich wie Steely Dan.
Okay. Okay. Ich bin eben bei St. Vincent etwas abgekackt, jetzt kackst du hier ab. Ja, also auf jeden Fall Musik, die mir gefällt. Das ganz klar. Und es ist der erste High Lamas-Titel mit Vokal, mit Gesang. Ich kenne die nur instrumental.
Ich kannte sie gar nicht,
gesagt.
Und ich finde auch nicht, dass das irgendwas mit Britpop
zu tun hat. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da werden wir uns beschweren.
Ich werde die verklagen. Wegen arglistiger Täuschung. Ja, oder?
Aber schöner Titel. Sehr gut.
Also mir gefällt der Titel gut. Er erinnert mich tatsächlich gesanglich an Steely Dan. Vielleicht sogar an die Band America. Also so vom Sound her.
America auch im ganz leichten Neil Young drin, sehr poppigen. Ja, genau. Crosby, Stills & Nash hätte ich vielleicht sogar auch noch reingebracht. Also wir sind irgendwo in den 70ern. Ja.
Definitiv.
Definitivo.
Und das von einem Album aus den 90ern unter dem Titel Britpop.
Geht gar nicht.
So. Und jetzt bist du wieder dran, lieber Raoul.
Jetzt bin ich wieder dran,
Aber enttäusch mich bitte nicht wieder so hart.
Ich weiß es nicht. Ja, Brian Wilson ist ja vor kurzem von uns gegangen. So.
Richtig. Mhm.
Und deswegen, bevor ich jetzt weitermache und ich dich nicht nochmal enttäuschen möchte, Hank, meine Frage an dich. Was hältst denn du von den Beach Boys?
Ja, also waren jetzt nie bei mir besonders vertreten im Plattenregal. Ich kenne natürlich die großen Hits, die mir auch gefallen, aber in den Kosmos Beach Boys bin ich nie so eingedrungen.
Das war, glaube ich, eine sehr diplomatische Antwort jetzt.
Ich habe mich bemüht.
Also
sie gehören nicht zu meinen Favorites.
Ja,
aber natürlich sicherlich eine klasse Band. Ja.
Ja, eine wichtige Band. Ja, geht mir genauso. Mir ist bei der Vorbereitung auf diese Sendung Nummer 1 aufgefallen. Wenn wir uns die großen amerikanischen Rockbands der 60er angucken, dann haben wir da die Doors, Creedence Clearwater, Revival, die Byrds. Wir haben Velvet Underground, wir haben Jefferson Airplane. Das sind alle Bands, die im weitesten Sinne man auch irgendwie zusammen hören kann. Das ist mehr oder minder soundtechnisch miteinander verwandt. Velvet Underground vielleicht nicht, die fallen schon ein bisschen raus, aber sie passen noch hinein. Aber wer da auf keinen Fall hineinpasst, sind die Beach Boys. Also für mich, ich kann die Beach Boys sehr schwer in Kombination mit anderen Künstlern hören. Für mich ist das immer mehr sowas wie ein wild gewordener Kindergeburtstag. Ein Fremdkörper eigentlich. Und mir ist so der Gedanke gekommen, dass die Beach Boys eigentlich eine Band sind, die den 50er-Jahre-Rock'n'Roll mit ein bisschen Chuck Berry und ein bisschen diesen weißen Pop der 50er in den USA konserviert haben. Und die machen so, als hätte es die Beatles und die Stones, also die British Invasion, als hätte es die nie gegeben.
Vielleicht, ne? Ist das da bei denen nicht angekommen?
Ja, also die Beach Boys wussten schon, wer die Beatles sind, aber auch der Blues-Touch, der ja irgendwo dann auch durch die Hintertür dieser British Invasion die Rockmusik stark verformt hat, ab Mitte der 60er, Cream dann als Höhepunkt und Jimi Hendrix und wie sie alle heißen, machen die Beach Boys nicht. Die Beach Boys machen die Musik, mit denen sie in den 40er Jahren groß geworden sind, bringen das zur gewissen Perfektion, passen deswegen für mich auch zu allen anderen überhaupt nicht. Also es sind so eine Art Fremdkörper. Ganz spontan, kennst du einen Beach Boys Song mit einem Gitarren-Solo? Musst du schon überlegen.
Nee.
Ganz ehrlich.
Hat da, glaube ich, auch nicht so eine große Rolle gespielt.
Ich kenne kein einziges Song mit einem Gitarren-Solo. Und dieses Stichwort, als hätte es die Beatles nie gegeben, bringt mich zu einem kleinen Exkurs. Ich habe ganz vor kurzem den Film Yesterday gesehen. Kennst du den Film? Danny Boyle.
Und nicht den Beatles-Film.
Doch, ich meine den Beatles-Film.
Ja, den habe ich gesehen. Ja.
Den hast du gesehen.
Ja.
Genau. Und ich habe mir den vor kurzem nochmal angeguckt. Da geht es darum, dass der Protagonist, ich glaube Jack Malik heißt der, während eines globalen Stromausfalls einen Unfall hat. Und als er wieder im Krankenhaus aufwacht, stellt er fest, dass es die Beatles nicht gibt. Es gibt die Beatles nicht, die sind irgendwie verschwunden. Er spielt dann Yesterday seinen Freunden vor und jeder sagt, oh, das ist ein ganz netter Song. Und er kann, wie, das ist ein netter Song, das ist ein Meisterwerk. Und die sagen dann, bist du arrogant, das ist ein netter Song. Also eine gute Grundidee, Ed Sheeran spielt sich auch selber, kann man eigentlich auch ganz gut genießen. Aber die Lieblingsszene, da musste ich wirklich schallend lachen, die passt wieder zu deinem Britpop. Er
Er merkt gerade, was da los ist, wen es alles nicht gibt. Er googelt als erstes Rolling Stones, die gibt es, er ist erleichtert. Er googelt als nächstes Radiohead, er ist erleichtert. Und dann googelt er Oasis. Und Oasis gibt es nicht in dieser Welt.
Aha.
Wo es die Beatles nicht gibt, kann es natürlich Oasis auch nicht geben.
So gesehen.
Finde ich sehr witzig. Mhm. Ja, also so wäre die Welt ohne Beatles. Also er macht dann auch Beatles-Songs, die er natürlich dann aus seinem Gedächtnis aufschreibt, macht er dann eine riesengroße Popkarriere. Und das ist ungefähr die Handlung des Films. Sehr Beatles-affin, also man kann sich angucken an einem Sonntagnachmittag, muss allerdings doch mit den Beatles ein bisschen was anfangen können. Also wird nicht unbedingt was für ein Stefan sein. Gut, ja, jetzt komme ich endlich zu dem Tribute-Album. Das ist aus dem Jahr 2000 und heißt Caroline Now. Es gibt einen Beach Boys-Song, der heißt Caroline No. Ja, und die machen daraus Caroline No und Caroline No, The Songs of Brian Wilson and the Beach Boys. Das sammelt 24 Beach Boys Coverversionen aus den letzten, aus den 90ern, glaube ich. Und da sind viele Songs dabei, die sehr nach den Beach Boys klingen. Sofort unverkennbar. Das ist ein Beach Boys Song. Aber auch hier gibt es einen Song, der macht aus dem Original, also Achtung, wieder was komplett anderes. Und dieser Sampler wurde sehr gefeiert damals. Der New Musical Express meinte, das ist wahrscheinlich eines der besten Tribute-Alben ever. Ja, Gott, muss man gucken. Ich habe mich jetzt für den Titel entschieden, Busy Doing Nothing. Das ist aus dem Album Friends von 1968. Es ist kein großartiges Album der Beach Boys, aber es ist ein Album, was man sich zweimal anhören kann. Wir hören kurz rein in einen typischen Brian Wilson-Titel, Busy Doing Nothing.
If you decide to come, you're gonna do it right. Drive for a couple miles, you see a sign and turn left for a couple blocks. Next is mine, you'll turn left on a little road. It's a bumpy...
Typisch Brian Wilson, ne? Kannst du sofort nachdenken. Ich sag der Kindergarten, ne? Musik. Aber trotzdem ein schöner Titel, der schreibt darüber, was er den ganzen Tag macht, nämlich nur telefonieren und sonst nichts. Und beschreibt am Ende des Songs noch, wie man sein Haus findet. Schreibt genau in dem Song, wo sein Haus in Los Angeles zur damaligen Zeit war. Mhm. So, das Cover, was ich dir jetzt vorspiele, ist von einem deutschen Duo, Clemens Kinder und Henning Fritzenwalder. Schöner deutscher Name, Fritzenwalder. Die haben ein Projekt gehabt, das nennt sich Camping. Die haben ein paar Sachen gemacht, aber nicht sehr viel mehr und werden gerade wegen dieses Covers Busy Doing Nothing hoch gelobt. Und ja, bin mal gespannt, wie es dir gefällt.
Fix a lot of things this morning, 'cause they were so scrambled, but now it's okay. I tell you I've got enough to do. The afternoon was filled up with phone calls. What a hot sticky day, yeah, yeah, yeah. The air is cooling down, 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 down. All the time you need. It's a lovely night. If you decide to come, you're gonna do it right. Drive for a couple miles, you see a sign, you turn left for a couple blocks. Next is mine, you turn left on a little road. It's a bumpy one, you see a white fence. Move the gate and drive through on the left side. Come right in, you find me in my house somewhere.
Interessant. Wirklich interessant. Sehr basslastig, würde ich sagen.
Drum and Bass ein bisschen, ne?
Ja, ja, ja. Also doch, kam gut rüber bei mir. Hat jetzt mit dem vorherigen Titel für mich auch relativ wenig zu tun.
Die Melodie kann man erkennen, ne? Und ganz zum Schluss gab es so ein Beach Boys-Anspielung. Aber ja, schwierig, ja.
Aber schon durchaus anders. Wenn ich jetzt das Original von den Beach Boys besser kennen würde, was nicht der Fall ist, dann könnte ich auch dazu sagen, ist das jetzt ein gelungenes Cover oder nicht? Wenn ich diesen Coversong losgelöst von den Beach Boys hören würde, würde ich sagen, ja, gefällt mir, möchte ich mehr wissen.
Sehr schön. Ja. Dazu muss ich allerdings sagen, es ist einzigartig auf diesem Tribute-Album. Alle anderen halten sich sehr ans Original. Mhm. Deswegen ist der Titel für mich so herausragend.
Mhm. Ja. Es gibt ja, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, es gibt ja also die Band Residence, über die wir schon gesprochen haben, die ja sich auch einen Spaß daraus gemacht haben, sehr bekannte Songs neu zu interpretieren. Und da gibt es ja Satisfaction von den Stones, aber eben von den Residents. Und da erkennst du mal gar nichts wieder. Natürlich gibt es ein paar Textzeilen, die drin vorkommen. Aber das ist sowas komplett völlig anderes, aber richtig gut. Nur hat mit dem Original eigentlich nichts zu tun.
Also im Unterschied zur St. Vincent ist das dann richtig gut, was die Residents machen.
Das hat mir zumindest gefallen.
Ja. Ich wollte dich nur was ärgern.
Frau Vincent hat mich jetzt nicht so vom
Stuhl. Das war eine spannende Frau. Muss man sich mal intensiv mit beschäftigen, aber jetzt nicht heute.
Heute nicht mehr,
nein,
ne?
Nein, nein.
Wir haben ja noch anderes zu tun.
Genau, du hast nämlich noch was in petto, ne?
Unser Britpop-CD-Album, ja. Und da kommen wir jetzt zum dritten Titel, der auch ein bisschen skurril ist, weil das ist ein Titel, der es in England in drei verschiedenen Textversionen im Abstand von mehreren Jahren zum Nummer-1-Hit gebracht hat. Und zwar handelt es sich um den weltbewegenden Titel Football's Coming Home.
Ja, natürlich.
Ja, von den Lightning Seeds gespielt und getextet von zwei Comedians, nämlich David Baddiel und Frank Skinner, die den Text dazu geschrieben haben. Der Text wurde aber vom Original, was aus den 60er Jahren stammt, wurde verändert, weil sich auch die Fußballlandschaft in England und die Leidenschaft zur Nationalmannschaft, den Three Lions, auch immer wieder mal geändert hat. Ich kannte den Song aus der Fußball-Europameisterschaft von 96 und ich fand den immer irgendwie klasse. Ja. Also ja, ein Fußballsong, eine Stadionhymne, aber okay, also wirklich gut. Und ich wusste gar nicht, dass der von den Lightning Seeds ist, was ja offensichtlich eine Britpop-Band ist, oder? Kann man das so sagen?
Also ich wusste, dass es von den Lightning Seeds ist, aber ich wusste nicht, dass man die Lightning Seeds als Britpop-Band definiert. Also wir sind noch nicht weiter.
Eben, und das die dritte Merkwürdigkeit oder eine mehr von dieser CD, aber egal, ich werde die jetzt auch nicht mehr wegschmeißen, die CD. Die hat jetzt schon so einen eigenen Stellenwert, ne? Gut, also Three Lions, Football Coming Home von den Lightning Seeds, kann man sich einfach gut anhören. Macht Spaß. Hören wir jetzt.
We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home.
We'll go on getting back. So I'm getting back. So I'm getting back. So I'm getting back.
It's coming. Football's coming home. It's coming. To know the score, they've seen it all before. They just know, they're so sure that England's gonna throw it away.
Ein schöner Gassenhauer, oder?
Ja, sehr schön. Hat sogar einen leichten Beatles-Touch.
Ja, ich mag das. Und das können die Engländer. Die Engländer können abends in den Pub gehen, trinken sich ein paar Bier, kreieren einen Song und am nächsten Wochenende wird der vom ganzen Stadion gesungen. Das gibt es bei uns nicht.
Bei uns gibt es so vieles nicht, ja.
Ha, ho, he, hier kommt der FC oder irgendwie sowas. Die Engländer können das.
Ja,
in der Kneipe können die Hymnen entwickeln. Ja. Und ich finde, das ist so eine.
Ja, ja.
Was die jetzt wieder mit Britpop, ich weiß es
ja,
nicht.
Ja.
Es gibt Coverversionen von diesem Song von der niederländischen Hermes House Band mit dem Titel Eagles on the Shirt. Naja, bringt jetzt auch nicht mehr so richtig viel rüber. Aber Werder Bremen, die deutsche Werder Bremen, von der Band Die Original Deutschmacher, haben daraus gemacht, wo steht's? Das W auf dem Trikot, das Weh auf dem, keine Ahnung, wie sich das anhört. Und dann gibt's auch noch, um der ganzen Sache noch die Kirsche aufzusetzen, von dem Komiker Atze Schröder gibt es eine Intro-Melodie für seine Shows mit Atze's Coming Home. Das nur mal am Rande. Aber witzig ist wiederum, und das ist wieder britischer Humor, den ich ja so liebe. Es gibt ein Video zu diesem Song von den
Lightning Seeds.
Lightning Seeds, danke. Da gibt es ein Video dazu und da tragen alle Spieler der deutschen Mannschaft, also die nachgestellt wurde von Komparsen, die tragen alle das Trikot des deutschen Spielers Kunz. Und Kunz heißt im Englischen ausgesprochen etwas ganz anderes, yes, worauf wir jetzt nicht unbedingt eingehen, ja, müssen, genau. Aber es ist nicht nett gemeint.
Ja, ich kann mir das vorstellen, ja.
Und das liebe ich, ne? Das ist dieser englische Humor,
ja, das ist, ja,
was die daraus machen.
Ich habe den Song natürlich auch nicht vergessen und ich weiß noch, als die Deutschen dann beim Gewinn des Europameistertitels selbst diesen Song gesungen haben, waren die British not amused, was ich gut verstehen kann.
Zu Recht, ja, natürlich. Ne? Ich meine, in Dortmund singen sie auch die Hymne von Liverpool, ne? Mit
You Never Walk Alone.
You Never Walk Alone. Also das finde ich auch eigentlich beschämend. Aber ich will mich jetzt hier nicht aus dem Fenster legen, sonst kriegen wir Ärger mit den Fußballfans. Das wollen wir ja nicht. Ne? Vielen Dank, lieber Raoul, für diese kleine Einführung in den Britpop. Ich weiß jetzt richtig Bescheid.
Nein.
Ich kann jetzt auf jeder Party mit meinen Britpop-Kenntnissen glänzen.
Ich kann vielleicht noch erwähnen, dass der Britpop ja eigentlich längst tot ist, aber im Moment, wir sind im Sommer 25, Oasis haben gerade ihre Welt und die waren jetzt vor kurzem in Manchester, die ticken alle aus, die komplette Stadt tickt aus. Meine Vermutung war immer, dass das wird nicht lange halten, weil die Brüder kriegen sich so schnell in die Haare. Ich habe aber jetzt gelesen, die kommen getrennt zum Konzert, die fahren nach dem Konzert getrennt in verschiedene Hotels, in verschiedene Zimmer, damit bloß nichts passiert. Sehr kluge, weise Entscheidung. Das wird sie zu Multimillionären machen, wenn sie das nicht schon sind.
Ich glaube, das waren sie vorher auch schon.
Ja, das kann gut sein. Jedenfalls, okay. Und dann, ja, Britpop ist also offensichtlich dann doch nicht so tot. Und das Zweite, was mir noch zum Stichwort Britpop einfällt. Es gibt ein nagelneues Pulp-Album mit dem Titel More und das soll laut Referenz von einigen unserer Kollegen und Magazinen und so fort und so weiter eins der besten Alben des Jahres 2025 bisher sein. Ich habe es noch nicht gehört.
Ich gehe gleich los, Raoul, in den nächsten Laden und werde mir dieses Album besorgen. Und wenn es mir nicht gefällt, musst du es bezahlen.
So machen wir das. So wie immer eigentlich. Ne?
Okay. Gut. Okay, vielen Dank. Und ein freundliches Hallo an die Hörer und Hörerinnen da draußen. Und bis bald.
Bis bald, macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Yeah! Yeah!
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.